Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, wow. Da kriegt man direkt Stress, wenn ich das angucke. Da geht dann die Pumpe direkt hoch, so. Da ist die ganze Stille irgendwie so wieder vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir tatsächlich heute Morgen so. Ich weiß noch, als ich mit meinen Eltern früher so in die Gemeinde gegangen bin, ich habe noch zwei jüngere Brüder, die Morgen am Sonntag sahen so aus. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du einen oder andere. Stress. Wir sind in dieser Serie Kein Stress und heute ist das Thema Stille. Wie geht's dir mit Stille? Wird es schon schwer? Wir haben das mit dem Worship ausgemacht, so, dass wir quasi diese Übergänge weglassen. Und ich stand dann hinten, wollte so ein bisschen gucken und irgendwann habe ich so gedacht, boah, das ist jetzt schon lang. Also, huiuiui, da ging mir so die Pumpe. Auf einmal war es schwierig auszuhalten. Und ich schätze mal, wenn du heute am Stream dabei bist oder das heute Abend in Böhringen oder in Balingen anschaust, im Stream ist es wahrscheinlich noch ein bisschen krasser. Wieso sage ich das? Ey, wir haben letztens, waren Kumpels mit mir zum Fußball schauen, wir saßen auf der Couch, haben uns unterhalten und auf einmal ging der Ton nicht mehr. Und ich sage, hey, was ist jetzt los? Drückst du auf der Dings rum und irgendwie nichts. Was ist denn jetzt? Hier haben sie ihre scheiß Übertragung wieder nicht im Griff. Und dann haben wir festgestellt, oh, Schweigeminute. So. Und irgendwie hat die dann immer noch sehr lang gedauert. Also da war wirklich so eine Schweigeminute und irgendwann dachte ich so, oh, huiuiui, ganz schön lang. Und ich kenne das auch bei uns so aus der Small Group, wir haben dann immer so eine Zeit, wo wir quasi nachdem wir Bibel gelesen haben, dann uns austauschen, so Gebetsanliegen. Und dann sagen wir mal, es betet dann halt jemand, der es fühlt. Also geistlich würde man sagen, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Nee, aber also jemand, der halt denkt, hey, da möchte ich jetzt für beten. Und dann sitzt du manchmal so als Leiter so da und denkst so, kann jetzt jemand anfangen? Und die Zeit vertreten sagt, hey, ist unangenehm. Und du kämpfst so mit dir, hey, soll ich jetzt doch beten? Aber nee, ich will auch, dass jemand anderes betet. Und denkst, oh Gott sei Dank, jetzt hat jemand gebetet. Gut, Stille vorbei. Da kann Stille echt stressen und lang dauern. Vielleicht kennst du das. Warum geht's mir so? Warum geht's uns oft so, dass Stille irgendwie stresst? Und wieso dann das Thema Stille heute? Und wisst ihr, ich glaube, der Grund ist, dass Stille für uns irgendwie wie Pause ist, wie Stillstand. Und ich glaube, dass wir Kinder unserer Zeit sind und das nicht mehr so richtig gewohnt sind. Hey, wir müssen uns nicht mehr langweilen. Ich kenne das noch, als ich noch klein war. Also ich bin ja so gerade noch so die Generation ohne Smartphone hier so auf dem Bolzplatz. Da hat man manchmal auf dem Bolzplatz gestanden, hat auf seine Kumpels gewartet, keine Möglichkeit gehabt. Und dann so, wann kommen die jetzt? Und es war mega langweilig. Was macht man heute? Ganz einfach. Ich hole mein Smartphone raus. Funktioniert easy, da bin ich direkt connected mit allen Leuten und ihr kennt es alle. Man steht irgendwo, man wartet und es sieht ja schon fast blöd aus, wenn man nicht irgendwie noch am Handy ist. Denkst, oh nee, ey. So am besten ist, wenn man in der Fußgängerzone in die Richtung läuft, merkt scheiße, falsche Richtung, dann erstmal Handy kurz raus, ah okay, ah und dann die Richtung wechseln. Wer kennt's? Ja, genau, ich denke auch. Und ich glaube, da sind wir einfach Kinder unserer Zeit, sodass wir sogar im Auto versucht sind, ans Handy zu gehen. Macht natürlich keiner, das ist ja verboten. Aber sogar im Auto versucht es, die Nachricht noch schnell zu beantworten, weil die 15-Minuten-Fahrt ist schon zu lange. Wir versuchen es effektiv, unseren Tag durchzutakten. Und wenn das nur heißt, möglichst viele Serien noch in unseren Tag reinzupacken. Ich weiß, von was ich rede. So, dass du dann abends noch drei Folgen reinkriegst, so, dass mit Schlaf noch gerade so reicht, bisschen Sport, so, bisschen Arbeit und dann ist gut. Und wisst ihr, ich will da niemanden einen Vorwurf machen. Ich kenne das, wir sind Kinder unserer Zeit. Und an manchen Stellen ist es auch cool. Allerdings hat Mike uns letzte Woche in der Predigt mit reingenommen und hat uns gezeigt, dass Stress auch echt ein Beziehungskiller ist. Mike hat uns mit reingenommen, hat uns quasi mal ein bisschen gezeigt, quasi, dass Stress eigentlich, was in uns auslöst, was gut ist. Wenn ein Löwe mir begegnet in freier Wildbahn, kriege ich Stress und dann schaltet mein Gehirn auf und es kommen zwei Impulse, kämpfen oder weglaufen. Und es ist gut. Das ist gut in der Situation. Aber Mike hat uns vor Augen geführt, wenn ich gestresst bin, und das nehme ich mit in meine Beziehungen, und ich komme nach einem Tag nach Hause, meine Frau kommt nach Hause, wir wollen einen schönen Abend haben, und dann ist Stress und ich dann anfange, den Impuls zu folgen, kämpfen oder weglaufen, ist es nicht so gut. Ich meine, ich würde es verstehen, wenn meine Frau mir gegenüber solche Emotionen hegt manchmal, aber ich ihr gegenüber, hey, ich finde sie wirklich toll. Sie hat gesagt, ich darf das nicht sagen, ich sage es trotzdem. Und dann ist es schlecht bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Allerdings nicht nur bei zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern Stress wirkt sich auch auf unsere Beziehung mit Gott aus. Wenn ich nämlich quasi mit Gott in Kontakt treten will und in mir ist der Impuls, Gegner, ich kämpfe gegen dich oder wegrennen, dann ist das auch da nicht förderlich. Hey, schau dir die Predigt echt nochmal an, die war richtig gut von Mike letzte Woche, falls du sie nicht gesehen hast. Jetzt habe ich dich zumindest mal wieder mit reingenommen, warum Stress echt problematisch werden kann. Und deswegen machen wir diese Serie und mal gucken, hey, wie kommen wir da raus? Und unser Ziel mit der Serie ist, dass wir es hinkriegen, dass wir irgendwie weniger Stress haben und dadurch, also wir wollen ja nicht einfach nur weniger Stress haben, sondern das Ziel ist, dass wir unsere Beziehung zu Gott starten können oder vertiefen können, weil wir nicht mehr den Impuls haben, wegrennen oder kämpfen. Und wir wünschen uns, dass daraus dann quasi ein umgekehrter Teufelskreis wird, dass ich weniger Stress habe und dadurch eine tiefere Beziehung zu Gott haben kann. Und das bedingt sich dann. Und daraus kann ein echter Gotteskreis werden, also so der umgekehrte Teufelskreis, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, ich habe es mir ausgedacht in der Predigtvorbereitung. Das kann wirklich zum Segen werden. Und das wünschen wir uns. Und heute ist eben dieses Thema Stille. Warum Stille, wenn uns das doch stresst irgendwie? Wie kommen jetzt wir hier drauf, über Stille zu predigen? Die Antwort ist ganz leicht. Wir haben eine Frage ans Leben, dann schauen wir an, was Jesus macht. Weil Jesus sagt, hey, macht's wie ich. Mein Joch ist sanft. So, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Mein Joch ist sanft, das heißt so ungefähr so, hey, so wie ich lebe, so ist es leicht für euch. Das ist die richtige Art zu leben, das ist eine gute Art zu leben. Und weil Jesus Stille gesucht hat, das ist krass, so leise. Weil Jesus Stille gesucht hat, wollen wir die auch suchen. Ich nehme euch mal mit rein in die Bibel, woher wir das denn haben. Und da gucken wir mal in Markus 1, also ganz am Anfang, da war Johannes der Täufer unterwegs, hat Leute getauft und Jesus kommt da quasi am Anfang, noch bevor er angefangen hat, so richtig zu wirken, kommt er dahin. Und es steht in Markus 1, Vers 9, da steht, damals kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich im Jordan von Johannes taufen. Noch während er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfuhr. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist so der Auftakt. Hier wird Jesu Wirken bestätigt. Da kommen Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen. Und Jesus wird so richtig nochmal hier gepusht. Für alle Welt wird klar, hey, das ist der, den Gott geschickt hat. Und jetzt könnte man meinen, es geht los, Vollgas. Wunder nach Wunder, Predigt nach Predigt, bis zur Kreuzigung, Tod und hier dann Auferstehung, Himmelfahrt. Vollgas durch, damit möglichst viele Menschen das auch mitbekommen. Aber das, was wir in der Zeile danach lesen, ist, in Vers 12, bald darauf wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. 40 Tage blieb er dort, und in dieser Zeit versuchte der Satan, ihn zur Sünde zu verführen. Jesus lebte bei den wilden Tieren und Engel dienten ihm. Jesus geht in die Wüste. 40 Tage lang. Nichts mit Predigen, Wunder tun, heilen. Er geht in die Wüste. Und ich habe dieses Wort, das da im Griechischen steht, mal in meiner Studienbibel nachgeschlagen. Da steht Eremos. Und da steht, so, kriegen wir aufgeschlagen, top. Da steht, ich lese es euch mal vor, Eremos, einsam, verlassen, wüst. Meistens jedoch wird es mit Artikel als Substantiv he Eremos gebraucht, mit der Bedeutung Wüste, Einöde, Wildnis. Die Wüste war für das Volk Israel der Ort der Vorbereitung auf das verheißene Land, auf die Heimat. Damit ist sie zugleich der Ort, an dem Israel seinen Gott versuchte und von ihm abfiel und bestraft wurde. Aber Israel erlebte dort seinen Gott auch besonders unmittelbar durch Wunder und spezielle Führungen. So ist die Wüste andererseits ein Ort, an dem sich Gott offenbart und an dem man Zuflucht zu ihm nehmen kann. Zusammenfassend könnte man sagen, die Wüste ist der Platz der Vorbereitung auf das endgültige Heil. In der Heimat bei Gott, durch Versuchung, Buße und Bewährung, Wunder, Offenbarungen und besondere Führungen, Gebet und Läuterung. in der Wüste geht was ab. An diesem einsamen Ort. Also wir können da jetzt nicht uns vorstellen, so eine Sahara-Wüste. Nee, das war einfach ein Ort, wo es so karg war, öde. Aber und da ist Jesus hingegangen, 40 Tage lang. An anderen Stellen in der Bibel, in anderen Evangelien wird es noch ein bisschen deutlicher gemacht. Da hat er gefastet. Da hat er mit Gott geredet. Der ist quasi in die Einsamkeit gegangen, um in die Zweisamkeit mit Gott zu kommen. Bisschen, ja. Und da hat er ausgehalten, er hat sich ausgerüstet, er hat Beziehungen gebaut. Und am Ende dieser Zeit kommt der Teufel zu ihm, das sehen wir in einem anderen Evangelium noch deutlicher, und versucht ihn auf seine Seite zu holen. Und wir denken so, ja, der ist jetzt hungrig, der ist fertig, der war 40 Tage allein, da ist sogar der Teufel eine gute Gesellschaft. Jetzt müsste er einknicken, aber so ist es nicht. Jesus hat sich in dieser Zeit ausgerüstet. Er war in dieser Zweisamkeit, er war voll, er hat gestrotzt. Weil er gefastet hat, weil er in dieser Einsamkeit war und der Teufel hatte keine Chance. Jesus geht in die Einsamkeit und lässt sich da ausrüsten. Warum sitze ich hier auf dem Sessel? Hat ja schon einen Grund. Wisst ihr, für mich ist dieser einsame Ort, dieser Sessel, beziehungsweise nicht dieser Sessel, das ist der Kultsessel vom Rabbit, der immer mal wieder auf der Bühne steht. Der geht leicht in ein Auto rein, der ist ein bisschen kleiner als meiner. Aber hey, ich habe zu Hause bei mir einen Sessel und der ist für mich morgens früh, wenn ich aufstehe, so ein Ort der Einsamkeit, wo ich dann alles ausmache, wo dann auch Worship aus ist, wo ich einfach dort sitze und in dieser Einsamkeit die Zeit mit Gott suche. Und ich möchte hier nicht, dass wir Stille verwechseln mit sich in sich selbst versenken, so wie es ja oft in so fernöstlichen Meditationsdingen, darum geht es nicht. Christliche Stille ist nicht, ich versenke mich in mir und hole aus mir Kraft, sondern christliche Stille ist, ich gehe von mir weg zu Gott und kriege von ihm Kraft. Diese Stille zu suchen. Und Jesus macht es hier immer wieder. Und deswegen mache ich das auch. Und jetzt kommt dann so der erste Arbeitstag von Jesus. In Markus geht es dann weiter und Jesus kommt dann hin und fängt an zu predigen. Er heilt Leute beim Mittagessen, kurz noch die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Nachmittags Riesenheilungswunder, Predigten, eine Heilung nach der andere. Dann treibt er noch ein paar böse Geister aus und es geht bis spät in die Nacht. Er geht pennen und jetzt denkt man, gut, jetzt erstmal ausschlafen. Unsere Pastoren können am Montagmorgen nach dem Sonntag ein Lied davon singen. Ne, Fabio? Ja, genau. Erstmal ausschlafen. Aber was macht Jesus? Wir sehen es in Markus 1, Vers 35. Da steht dann, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Jesus geht wieder an die einsame Stelle und da steht wieder Eremus. Er geht wieder an diesen einsamen Ort. Er kommt zu Gott. Man denkt, er war jetzt 40 Tage ja mit Gott unterwegs. Warum denn jetzt schon wieder? Aber das macht Jesus irgendwie immer wieder in seinem Wirken. Da steht nicht viel dazu. Diese Sätze kann man fast überlesen, aber die kommen immer wieder. Jesus geht an diesen einsamen Ort und er spricht mit Gott. Da steht nicht, was er gesagt hat. Ich schätze, er hat Gott von seinem Tag erzählt, vom letzten und für den nächsten. Also so sieht es zumindest bei mir aus. Zum Beispiel heute wäre es dann so vielleicht. Hey Gott, ich danke dir voll, dass ich gestern die Predigt noch fertig gekriegt habe. Und sorry, dass ich vorher mir 3 Folgen reingezogen habe, bevor ich endlich dazu kam. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast, dass ich fertig geworden bin. Hey, und Gott, aber ich freue mich, dass heute Sonntag ist. Aber du weißt genau, wie viel Stress das auch mir macht, weil es so eine Verantwortung ist, die du mir hier gibst. Hey, bitte hilf mir, dass ich die Verantwortung tragen kann. Schenk, dass du die Leute ansprichst, weil es liegt nicht an mir. Herr, du musst es wirken, Herr. Das ist mal so ein Auszug zensiert, das kann noch ziemlich viel wilder in mir aussehen und länger. Aber so erlebe ich das und ich kann mir vorstellen, dass es bei Jesus auch ähnlich war. Und wisst ihr, ich erlebe da immer wieder eine richtig geniale Zeit mit Gott. Und ich wünsche mir das für dich. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, der Josua kann er mir erzählen, ist mir jetzt erstmal egal, was hat der für eine Kompetenz, mir das zu sagen. Gebe ich dir recht, vollkommen okay. Aber weißt du, ich möchte dir eine Frage stellen. Wenn Jesus diese Zeit in der Stille mit Gott gebraucht hat, wie viel mehr brauchst du diese Zeit? Jesus sagt, hey, mein Joch ist leicht, mach's wie ich, das ist gut für dich. Jesus zeigt uns, wie Leben funktioniert. Er hatte die absolute Beziehung zum Vater und er hat das immer wieder gemacht. Also glaub einfach nicht mir, glaub Jesus. Jesus braucht diese Zeit. Wer bin ich, zu sagen, das brauche ich nicht? Weil Jesus diese Zeit immer wieder gesucht hat, suche ich diese Zeit. Und dazu möchte ich dich motivieren. Hey, Jesus hat diese Zeit gebraucht, also brauchen wir sie auch, wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, wenn wir Beziehungen mit Gott pflegen wollen. Diese Zeit an diesem einsamen Ort. Kann für dich auch ein Spaziergang sein. Ich weiß es nicht. Kann für dich was ganz anderes sein. Aber ich möchte einfach dazu ermutigen. Mach das, such dir die Zeit. Und ich ermutige gerne auch, das morgens zu machen, weil sonst vergisst man es. Aber Jesus hat es auch manchmal abends gemacht. Also, kein Stress. Nimm dir diese Zeit. Jetzt sagst du, okay, wie sieht diese Zeit aus? Und ich habe darüber nachgedacht so ein bisschen und habe überlegt, was ist denn für mich in der Bibel sinnbildlich für diese Zeit, die ich da erlebe? Und ich möchte dich da jetzt mal mit reinnehmen, noch in so zwei Stellen, wo ich das so sehe. Und eine, die ist tatsächlich sehr sinnbildlich und die andere wird noch ein bisschen direkter, aber wir gucken da jetzt einfach gleich mal rein. Und zwar schauen wir in Markus 4, ein paar Kapitel weiter, ab Vers 35. Da schauen wir jetzt mal rein. Und da steht, am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn so, wie er war. Ey, ganz ehrlich, das muss man kommentieren, wie denn auch sonst? Hätten sie ihn fesseln sollen? Ich weiß nicht, sorry, vielleicht finde es auch nur ich witzig, aber ich finde es super witzig. Sie nahmen ihn so, wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser volllief. Also, das ist quasi entspannt. Die gehen da so raus, es ist so Abendsonne. Heute würde ich mir dabei jetzt ein Bier aufmachen, nochmal über den Tag gehen, hey, krasses Wunder, krasse Predigt hier von Jesus. So. Und dann kommt so ein bisschen eine Brise, ist schön, die Sonne scheint auf dem Bauch. Alles entspannt. Aber auf einmal schlägt das Wetter um. Auf einmal, es ist wahrscheinlich schon dunkel, und auf einmal kommt Sturm. Da waren gestandene Seeleute dabei, ne? Das war wirklich ein Sturm. Also das war nicht so ein bisschen Baböen, nee, da wurde wirklich Sturm und die haben Angst gekriegt. Die Wellen schlagen in das Boot rein. Ich weiß nicht, ob du die Situation nachvollziehen kannst. Ich kann das ein Stück weit. In meiner Teenie-Zeit war ich mit meinem Paten immer mal wieder segeln. Und wir sind einmal rund um Rügen gesegelt, in so einer Nussschale, so ungefähr 10 Meter, 11 Meter, vielleicht 12, weiß nicht genau, aber... Und wir segeln da rum und es war cool. Und an einem Tag war das dann so, auf einmal nimmt der Wind zu und es war erstmal richtig cool. Weil das ist Abenteuer. So als Teenie denkst du, geil, die Krängung von dem Boot, also so diese Schräglage nimmt zu. Wir mussten alle auf einer Seite sein, damit das Boot nicht umfliegt und es war richtig cool. Und auf einmal sind aber die Wolken dunkler geworden. Und der Wind wurde noch stärker, die Wellen wurden höher. Und ich habe gemerkt, ey, mein Pate kriegt gerade ein bisschen Schiss. So langsam ist es nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe das gemerkt und habe gemerkt, oh Mann, hoffentlich kommen wir. Dann hat auf einmal noch die Finne hinten angefangen zu wackeln. Wir wussten nicht, ob wir noch steuern können bald, wenn es das runterreißt. Und das war lang nicht das. Aber das hat Stress ausgelöst. Da war ein Sturm. Und bei denen war es noch mehr. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. So, wahrscheinlich, vielleicht warst du noch nie auf einem Boot oder beim Segeln. Muss ja auch nicht. Aber ich kenne solche Stürme nicht nur... In so einer quasi tatsächlich, sondern ich kenne die auch in mir und da kannst du wahrscheinlich auch mitreden. So dieser Sturm in dir, der losgeht. Gerade eben war es noch so, hey, neuer Job, cool. Coole Kollegen, Studium läuft, Schule läuft, Beziehung läuft, Freunde laufen, ist alles genial, man surft so easy, so ein bisschen Rückenwind, Sonne auf dem Bauch und auf einmal verkackt man was im Job und hat Angst. Vielleicht fliege ich raus. Auf einmal werden Stellen abgebaut, weil die Auftragslage schlecht ist. Auf einmal verhaut man eine Prüfung, es war schon der zweite Versuch, scheiße, ich habe nur noch einen dritten. Vielleicht kommt noch eine Diagnose dazu. Oder Leute fangen an, dich zu mobben, dich zu hintergehen, Beziehungen gehen kaputt. Und der Sturm bricht in dir los. Und es passiert Stress. Und du merkst, es ist wie Naturgewalt, ich habe keine Kontrolle mehr. Ich bin hier gerade Opfer meiner Umstände. Ich werde hier hin und her gebeutelt, die Wellen schwappen über, ich werde schon nass. Was, wenn ich sterbe? Was, wenn ich hier untergehe? Und wisst ihr, ich muss ganz ehrlich sein, ich brauche dazu nicht mal mehr krasse Dinge. Mein Alltag stresst mich oft schon genug. Ey, da reichen Punkte, wo ich merke, hey, das muss ich noch erledigen. Und ich merke, ich habe da nicht die komplette Kontrolle drüber. Da braucht es andere Leute und das reicht mir schon. Weiß nicht, vielleicht kennst du es, vielleicht bin ich ein bisschen eine Heulsuse, aber ich kenne das auf jeden Fall. Dass mein Alltag schon stressig genug ist, weil ich denke, boah, wie gehst du damit um? Wenn das Leben mal wieder stürmisch ist, wenn dein Alltag stürmisch ist. Die Jünger machen es auf jeden Fall so. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Die Jünger rennen zu Jesus. Die rennen zu Jesus. Der Sturm ist laut, aber die rennen zu Jesus. Die gehen in diese Gegenwart Gottes. Wisst ihr, die hätten auch sagen können, Stress, wir machen jetzt, schöpfen noch ein bisschen mehr Wasser raus. Wahrscheinlich haben sie das auch erstmal gemacht. Hier, Stress, kämpfen dagegen. Ich löse jetzt das Problem. Und wisst ihr, das erlebe ich auch. Hey, wenn ich morgens in meiner Einsamkeit mit Gott sitze, in meiner Stille, so oft kommen mir da Gedanken, da gehen Stürme in mir los. Weil da, wenn ich da alles ausmache, den Worship ausmache, alles ausmache, auf einmal kommen die Gedanken, hey, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Oh, hey, wenn das nicht kommt. Und ich bin schnell versucht, mein Handy rauszuholen, eine Mail zu schreiben, die das lösen könnte, einen Anruf zu machen. Und ich zwinge mich dann dazu zu sagen, okay, hey Gott, beim Teenie-Camp hat die Küchenleitung vom letzten Jahr abgesagt, die kann ich. Ich weiß nicht, wie ich jemanden finden soll ohne Küchenleitung, kein Camp. Hey Gott, hilf mir, still diesen Sturm. Wisst ihr, das ist nur so eine Kleinigkeit, keine Angst für die, die sich angemeldet haben. Wir kriegen es irgendwie hin oder Gott kriegt es hin, also Gott löst das noch. So. Aber ich renne da dann zu Jesus und die Jünger machen das auch so. Und die Jünger kommen und sagen, hey Jesus, ist es dir egal, dass wir umkommen? Vielleicht kennst du die Gedanken. Jesus, ist es dir egal, dass ich gerade hier meinen Job vielleicht verliere? Jesus, ist es dir egal, dass ich hier die Prüfung verhauen habe? Hey, ich mache doch das Studium, auch weil du mich dahingestellt hast. Jesus, ist es dir egal, dass meine Beziehung gerade den Bach runtergeht? Ist es dir egal, dass mein Leben den Bach runtergeht? Jesus, bin ich dir egal? Ich kenne solche Fragen. Und auch die dürfen wir stellen, in dieser Einsamkeit, in dieser Stille bei Gott. Lauf damit nicht weg. Fang nicht damit an, mit Gott zu kämpfen, sondern ringe mit ihm. Geh in diese Einsamkeit und bring diese Punkte hin, weil die sind realistisch. Die kenne ich nur zu gut, diese Fragen. Wir lesen weiter. Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still! Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu. Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Jesus steht auf und er schreit in den Sturm und es tritt völlige Stille ein. Jesus stillt hier den Sturm und in der Stille werden die Jünger erst so richtig ehrfürchtig und merken, hey, wer ist das? Und wisst ihr, das erlebe ich auch immer wieder an meinem einsamen Ort, in meinem Sessel morgens. Ich bringe Jesus den Sturm, ich bringe da, die, wie oft ich in den letzten Wochen diese Küchenleitungssache gebracht habe oder irgendwelche anderen Dinge. Also nicht das Einzige, nur das wäre jetzt vielleicht noch nicht so viel Stress, aber da gibt es noch andere Punkte so insgesamt. Und ich ringe da mit Gott. Und macht euch keine Illusion, das geht nicht in 2 Minuten. Manchmal sitze ich da eine Stunde und ringe und sage, Gott, hey, warum denn? Kann es nicht einfacher sein? Warum nicht so und so? Und hätten wir nicht mal, was hätte ich besser machen können? Und ich merke, in diesem Ringen mit Jesus passiert es immer wieder. Ich möchte auch nicht sagen, dass es jeden Morgen passiert, aber immer wieder und immer öfter passiert es, dass diese Stimme von Jesus meinen Sturm stillt. Mich hinsetzen kann und sagen, okay, Gott, ich vertraue dir. Hey. Und dann kann ich dann runterkommen, lass es bei Gott, lass den Sturm stillen. Das heißt nicht, dass dann alles gelöst ist, aber der Sturm in mir ist gestillt. Und ich kann danach die Sachen wieder mit Köpfchen angehen. Und wisst ihr, ich glaube, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe euch noch einen Satz mitgebracht. Ich glaube, dass Stille nicht etwas ist, das ich tue, sondern ich glaube, dass Stille was ist, was Gott in mir schafft. Keine Frage, also ich geb mich da an einen Ort, wo es ruhig ist, wo ich das Außen ausschalte. Aber gerade wenn ich mich da hinsetze, fängt der Sturm in mir an. Weil ich kann mich nicht mehr ablenken. Auf einmal kommen die Probleme, auf einmal kommen die Fragen. Gott, was soll das? Wie sollen wir das machen? Und diese Stille in mir kann ich aber nicht herstellen. Weil es zu viele Dinge gibt, die kann ich nicht kontrollieren. Und deswegen glaube ich, Stille ist etwas, das nicht ich am Ende tue, sondern das Gott in mir schafft. Und wenn das passiert, ist das wunderschön. Weil das fühlt sich an wie so eine Umarmung von Gott. Dann weiß ich, was diese Freiheit in Christus sein soll. Diese Freiheit zu wissen, dass Gott trotzdem drüber steht, dass dieser allmächtige Gott so viel größer ist und dass er es am Ende in der Hand hat. Auch wenn noch nicht alles gelöst ist. Aber hey, das ist so schön und auch das wünsche ich dir. Und wisst ihr, da passiert noch was anderes. Da passiert dann nämlich noch was anderes dabei. Das ist mir aufgefallen, ich habe mal so geguckt, wie sieht es denn aus, wie macht denn Jesus das noch? Und da habe ich in Lukas 22 was gefunden. So kurz, also das letzte Abendmahl ist so vorbei, die haben dieses Passahmahl gefeiert und Jesus geht raus, er weiß, heute Nacht werde ich verraten und in den nächsten Tagen werde ich ans Kreuz geschlagen und ich werde hingerichtet. Und Jesus hat Angst. Und was macht er in der Situation? Wir lesen es in Lukas 22, Abvers 41. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück. Er kniete sich hin, um zu beten. Vater, wenn du willst, erspare es mir, diesen Kelch auszutrinken. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Jesus hat wirklich Angst. Wir sehen das, hey, der schwitzt wie ein Schwein. Der schwitzt wirklich. Der hat echt Angst. Und er sucht aber wieder diese Zweisamkeit mit Gott. Er geht von der Truppe weg und sucht diese Zweisamkeit mit Gott. Und wie fängt er an? Mit seinem Sturm. Hey, ich will das nicht. Ich habe Angst. Ich will eigentlich nicht, gerade nicht ans Kreuz. Fühlt sich nicht gut an, die Hinrichtung. Jetzt können wir sagen, ja gut, Jesus wusste ja, hier kommt Rettung und alles. Aber ganz ehrlich, hey, das war ja trotzdem, er wusste, er wird ans Kreuz geschlagen werden und die ganze Schuld der Welt wird auf ihm lasten und er wird dafür von Gott verurteilt. Nicht der Tod war das Problem, nicht die Schläge waren das Problem, nein. Er wusste, er begegnet Gott und Gott ist in dem Moment sein Feind. Weil Gott ihn richtet für das, was die Welt an Scheiße gebaut hat. Da kommt der Zorn Gottes auf Jesus. Das ist krass. Und davor hat er Angst und das berechtigt. Und er sitzt da, ey, lass diesen bitteren Kelch an mir vorbeigehen. Und Jesus hat da länger gebetet. Ich glaube, das, was wir hier lesen, ist die Quintessenz aus dem, was da gesprochen worden ist. Das sind die zwei entscheidenden Sätze. Und er kommt zu dem Punkt zu sagen, hey, aber dein Wille geschehe. Gott, ich weiß es, du bist besser. Gott, ich weiß, ich vertraue dir. Gott, du stehst drüber. Du hast alles in der Hand. Ich vertraue dir. Dahin kommt Jesus zu sagen und zu sagen, hey, ja, stimmt, deswegen mache ich das. Weil es lohnt sich, es ist gut, es ist das Beste. Weil dadurch können Menschen in die Beziehung zu mir, zu Gott kommen. Und sagt, hey, dein Wille geschehe. Hey, in der Stille, das ist mein letzter Punkt für heute, in der Stille lernt man Gott zu vertrauen und sich ihm unterzuordnen. Das erlebt Jesus hier, in dieser Stille. Hey, wisst ihr, er musste danach trotzdem ans Kreuz. Gottes Plan hat sich nicht geändert. Nicht mal die Umstände haben sich geändert. Es kam ein Engel, der hat ihn aufgerichtet. Aber am Ende war er am Kreuz. Am Ende ist er gestorben. Und Gott sei Dank, weil es war das Beste, was passieren konnte. Er wurde danach auf den Ehrenplatz gehoben. Aber das sah dann nicht gut aus. Und mir ist da so gekommen, Jesus betet hier und Gottes Plan geht weiter. Mit welcher Erwartungshaltung gehe ich manchmal ins Gebet? Dass ich denke, dass Gott alles ändert in meinem Leben, dass alles leichter wird, dass jede Krankheit geheilt wird, dass ich immer den besten Job kriege. Das verspricht uns keiner. Nirgends in der Bibel wird uns das versprochen und auch Jesus erlebt es hier anders. Er muss ans Kreuz. Keiner verspricht dir, dass Christsein einfach ist. Jesus sagt, hey, es ist die beste Art zu leben, aber keiner sagt, dass es leicht wird, dass immer alles easy ist. Aber eine Sache wird uns trotzdem versprochen. Und das uns bewusst zu machen im Gebet, das hilft, sich da zu vertrauen zu lernen, sich unterzuordnen. Das steht in Römer 8, Vers 28. Und da steht, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Hey, wenn du Gott liebst, dann wird alles in deinem Leben, ob schwer oder leicht, am Ende zu deinem Guten mitwirken. Glaubst du das? Glauben wir das? Und da gibt es Situationen, in denen es ist leichter zu glauben und es gibt Situationen, da ist es schwerer zu glauben. Und ich weiß es auch, dass das nicht so einfach ist. Aber ich glaube, dass in diesem Stille man das lernen kann. Gott zu vertrauen und abzugeben. Dass es zum Guten mitwirken ist. Was ist das Gute? Hier steht nicht, dass es alles gut ist, dass alles super einfach ist. Hey, die Bibel ist realistisch. Nein, was wird versprochen? In 29 lesen wir, denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das, was das Beste für dich ist, ist, Jesus ähnlicher zu werden. Wenn du Gott liebst, wird alles dazu dienen, dass du Jesus ähnlicher wirst. Das ist das, was Gott dir verspricht. Dieses sanfte Joch, das sagt, hey Jesus, meine Lebensweise ist die beste. Ich habe den besten Plan. Ich weiß, wie es am besten geht. Kreuzigung war am Ende am besten. Und da sind wir wieder am Anfang. Will ich diesem Jesus folgen? Will ich ein Jünger von ihm sein? Will ich sagen, hey, du weißt besser, ich will mein Leben an dir orientieren. Ich glaube dir. Hey, glaubst du das, dass die Lebensart von Jesus die beste ist, die man leben kann? Stell dir die Frage mal, glaubst du das? Und ich ertappe mich immer wieder dabei, aber ich will das glauben. Und dann heißt es für mich, wenn Jesus diese Zeit in der Stille mit Gott gebraucht hat, wie viel mehr brauchst du sie? Wie viel mehr brauche ich diese Zeit? Weil in dieser Zeit passiert, was in dieser Zeit, wo ich diese Stille suche, ist die Stille am Ende nicht das, was ich tue, sondern das, was Gott in mir schafft. Und es ist eine Zeit, in der ich lerne, Gott zu vertrauen und mich ihm unterzuordnen und sagen, hey, Gott, dein Wille geschehe. Und das ist diese Beziehungszeit im Alltag. Und ich möchte dich dazu ermutigen, mach das. Das ist aber nichts nur für morgen oder für die nächste Woche. Das ist was auch für die übernächste Woche, für den nächsten Monat, fürs nächste Jahr, für dein ganzes Leben. Und es ist auch nicht immer so, dass ich jeden Morgen da sitze und diesen Sturmschirm habe. Manchmal gehe ich auch stürmisch raus. Das ist eine Disziplin, das ist was man einüben muss. Und wo ich immer mehr, umso länger ich das mache, mehr und mehr merke, was das macht für eine Qualität in der Beziehung zu Gott. Das ist das, wo Sonntag zum Alltag wird. Am Sonntag haben wir hier Worship und yeah und geil. Und im Alltag komme ich an und merke, boah. Und dann ist das, diese Pausenzeit, super genial, einfach vor Gott zu kommen und sagen, hier bin ich. Gott, du nervst mich gerade, ich verstehe dich nicht, aber ich bin hier. Ich will es bei dir abgeben. Mach das, hilf mir. Und ich möchte jetzt dafür beten, dass Gott uns den Willen schenkt und die Kraft, das umzusetzen in unserem Alltag. Gott, ich danke dir, dass du nicht nur im Himmel geblieben bist, sondern dass du auf die Erde gekommen bist. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie Leben funktioniert. Und so oft sagen wir, hey, wir wollen dir ähnlicher werden und so oft bin ich irgendwie nicht ganz bereit, den Preis zu zahlen. Aber ich danke dir, dass wenn wir den Preis bezahlen, dass wir erleben, dass es sich lohnt. Und dass es echt das Beste ist, dir ähnlicher zu werden. Deswegen bitte ich dich, schenke uns dieses Wollen danach, diese Sehnsucht nach dieser Ruhe, nach dieser Stille bei dir, dass wir da rauskommen und unseren Stress, der dann hochkommt in unserem Inneren, von dir stillen lassen. Nicht nur ablenken, sondern wirklich bei dir abgeben. Ich bitte dich, hilf uns dabei, das durchzuziehen und mit dir unterwegs zu sein. Schenke uns Begegnungen, die uns wieder motivieren, dran zu bleiben. Und ich danke dir für das, was du schon nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr für uns vorbereitet hast. Das Leichte und das Schwere, weil es mir zum Besten dient, weil ich dein Kind bin, Herr. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.